liebe Neuköllnerinnen und Neuköllner, liebe Berlinerinnen und Berliner, ich habe einen Sensationsgast heute im Podcast als Gesprächsteilnehmer mit dabei. Und zwar ist es kein geringerer als Christoph Maria Herbst. Er ist einer der besten deutschen Schauspieler, wie ich finde. Er macht Hörbücher, er ist Synchronsprecher. Für seine Darstellung für Stromberg hat er auch den Adolf-Grimme-Preis bekommen. Er ist dreimal in Folge, hat er auch den Comedy-Preis gewonnen als besten Schauspieler. Lieber Christoph, ich freue mich riesig, dass du da bist und hallo.
Hallo, sehr gern. Freue mich über die Einladung. Hi.
Lieber Christoph, ich habe dich ja vor kurzem entdeckt. Da konnte ich mir schon ein, zwei Videos angucken von der aktuellen Ärmel-Hoch-Impfkampagne, in der du in der Figur des Strombergs zu sehen bist. Diese Videos sind super erfolgreich, sind auf sämtlichen Social-Media-Kanälen zu sehen. Es sind mehrere Spots und die laufen wahnsinnig erfolgreich. Ich glaube, allein auf YouTube haben diese Videos innerhalb kürzester Zeit über 1 Million Aufrufe generiert und die Kommentare sind durchweg positiv. Auch das ist eigentlich sensationell. Meine Frage, hast du mit einem solchen Erfolg, Zuspruch gerechnet?
Ehrlicherweise habe ich das jetzt gar nicht so verfolgt. Das ist jetzt eine Info, die für mich auch neu ist und freut mich total, dass das so stark und so viel geklickt wird. Da hätte ich jetzt ehrlicherweise nicht mit gerechnet, aber anscheinend ist Stromberg immer noch eine Reizfigur. Ja. Immer noch ein gutes Ventil und wird bestimmt aus verschiedensten Gründen geklickt. Also ich weiß nicht, die einen sagen, werden vielleicht aus Neugier klicken und sagen, huch, was gibt er denn jetzt wieder für Unverschämtheiten von sich in Zeiten, wo alles doch recht weichgespült ist und keiner so richtig anecken möchte.
Ja.
Tut so eine Figur wie Stromberg, glaube ich, allen ganz gut. Skepsis und Neugier reichen sich da, glaube ich, die Hand. Und vielleicht hat das damit zu tun, warum so viele klicken.
Würdest du sagen, dass der Stromberg-Erfolg heutzutage genau der gleiche wäre wie damals oder sogar noch stärker, also noch einen größeren Erfolg mit sich ziehen würde, weil wir heute in einer Umgebung sind, wo man wirklich aufpassen muss, was man sagt, damit man nicht da gleich irgendwie sich 1000 Feinde macht?
Also ich glaube, eine Figur wie Stromberg oder auch eine Serie wie Stromberg oder ein weiterer Film würde in der heutigen Zeit sogar noch besser funktionieren als damals.
Okay.
Eigentlich aus den genannten Gründen gerade. Ich glaube, wir gucken ja eben gerade deswegen gerne Theaterstücke oder Filme, wo wir Figuren sehen, die an unserer Stadt eben Dinge tun, die wir uns selbst nicht erlauben dürfen, die uns aberzogen wurde oder die gerade keinen gesellschaftlichen Konsens haben. Wo wir uns dann tatsächlich über das, was wir sehen, was wir dort erleben, abarbeiten können.
Mhm.
Und ich glaube, Stromberg ist dann nach wie vor eine Figur, der Unsagbares sagen darf, der nicht Erlebbares erleben lässt. Und das war damals vor 10, 15, 20 Jahren, als ich mit Stromberg angefangen habe, schon so und wäre heute nicht anders. Allein die Frage stellt sich, ob eine verantwortliche Redaktion, die ja immer mit im Spiel ist, immer mit im Spiel sein muss, das eine oder andere wirklich machen lassen würde, oder ob die aus so einer vorauseilenden Angst heraus sagen würde, nee, sowas können wir heute nicht mehr machen, das geht einfach nicht. Ich habe leider keine Glaskugel, aber ich würde sehr gerne dafür da natürlich reingucken.
Als diese Anfrage an dich herangetragen worden ist, gab es da für eine Millisekunde vielleicht Gedanken oder Sorgen, dass man eventuell Christoph Maria Herbst-Fans durch diese Videos verlieren könnte, weil es ja vielleicht auch Inskeptiker gibt? War das ein Thema?
Du gehst gerade von einer sehr lustigen Prämisse aus, nämlich dass die Anfrage an mich kam, lieber Sagan, du wirst es nicht glauben, die Idee kommt von mir. Ich bin derjenige, der das alles losgetreten hat.
Unglaublich.
Was glaubst du denn, wer auf mich zugekommen sein könnte? Meinst du, Karl Lauterbach hat ein SMS? Oder das war eigentlich noch zu Jens Spahns Zeiten. Glaubst du, der gute Jensemann oder auch Sensemann, wie man ihn ja nennen kann, der hat mir eine SMS geschrieben, Christoph, alte Sitzgemüse, wie sieht's aus? Möchtest du nicht ein paar Spots machen? Nee, die Idee kam tatsächlich von mir.
Unglaublich.
Habe ich auch noch keinem erzählt, das erzähle ich jetzt nur dir, wir sind ja unter uns.
Ja.
Ich hatte die Idee, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, vor 6 Wochen oder so, da habe ich wieder eine der inflationären Talkshows geguckt, wo inflationär natürlich wieder das Thema Corona war.
Mhm.
Und da war ein Seitenthema, das es nach wie vor irgendwie um die 15 Millionen Menschen in der Bundesrepublik gibt, die noch nicht geimpft sind. Und es gab valide Umfragen, die gesagt haben, dass die auch gar nicht mit dem Gedanken spielen, sich impfen zu lassen, aus verschiedensten Gründen. Das waren verschwurbelte Gründe, das waren Querdenkgründe. Aber die Hauptgründe waren irgendwie, nö, keine Zeit oder hab mich mit dem Thema noch nicht beschäftigt.
Mhm.
Und man hört so komische Sachen darüber und weiß ich nicht, passt gerade jetzt irgendwie nicht in meinen Tagesablauf, keine Ahnung. Und dann dachte ich irgendwie, das kann doch nicht sein. Wir reden hier von der Trägheit einer wirklich großen Masse von Menschen und es müsste doch möglich sein, die zu kicken. Und dann, ja, das war zu einer abendlichen Stunde. Ich hatte ehrlicherweise schon ein Gläschen Weißwein im Kopf.
Ja.
Und dann habe ich in der Nacht noch verschiedenste Sprachnachrichten abgesetzt an verschiedenste Leute aus diesem Stromberg-Kosmos und kriegte am nächsten Tag dann ausschließlich positives Feedback zurück. Man sei gerne dabei und fände die Idee klasse.
Hat der Ralf Husmann jetzt Sorgen, dass er jetzt für eventuell kommende Stromberg-Aktionen einfach nicht mehr gebraucht wird, weil du kannst ihn ja komplett ersetzen? Also Ralf Husmann muss man sagen, den Zuhörern, ist der Autor von Stromberg gewesen, richtig?
Genau, Ralf Husmann hat Stromberg gezeugt, wenn du so willst, und war gleichzeitig Geburtshelfer und Producer und der Headwriter von allem. Und Ralf Husmann ist einer der ersten gewesen, den ich meine Sprachnachricht eben geschickt habe. Und der fand die Idee super, der hat alles ähnlich gesehen wie ich. Ein zweiter oder eine 2C, die ich natürlich gleich angesprochen habe, war Brainpool, die als Produzentin und als Rechteinhaberin von Stromberg natürlich dringend mit ins Boot geholt werden musste. Und die fanden das alle super. Und Ralf Husmann hat dann eben diese Texte geschrieben, abermals, die ich da spreche in dem Spot. Und Brainpool hat das Ganze produziert und mit der ihr vorhandenen Logistik dann eben auch umgesetzt. Ralf Husmann und ich haben das ohne jede Gage gemacht, ohne jedes Honorar.
Toll.
Und alle Kosten entstanden sind, die man natürlich braucht für Kameraleute, für Equipment, für die ganze Logistik, für das Maskenbild und so weiter, für die Postproduktion. Alle diese Kosten, die auf der Uhr sind, hat Brainpool übernommen. Also es sind hier dem Steuerzahler oder wem auch immer gar keine Kosten entstanden.
Toll.
Das haben wir eigentlich nur gemacht, um ja einer höheren Sache zu dienen, nämlich zu gucken, dass wir gemeinschaftliche Anstrengungen diese Pandemie noch ein Stück weiter hinter uns lassen.
Super, das spürt man auch, dieses Herzblut. Was mich auch noch mal sensationell beeindruckt hat, ist auch das Aussehen von Herrn Stromberg. Also da sind ja echt fast ein Jahrzehnt zwischen der damaligen und der aktuellen Aufnahme vergangen, aber man sieht es diesen Videos nicht an. Wurde da viel mit Special Effects gearbeitet, mit CGI, oder siehst du eigentlich immer noch so fantastisch aus wie vor 10 Jahren, lieber Christoph?
Das klingt ja fast nach einem Heiratsantrag, den du mir machst. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich saß 2 Stunden länger in der Maske als normalerweise.
Nein,
dem war nicht so. So viel Zeit ist jetzt nicht vergangen, seit ich das letzte Mal Stromberg gespielt habe. Wir reden von einer knappen Dekade etwa. Also da wäre der Sprung vom 10-Jährigen zum 20-Jährigen wäre sicherlich größer gewesen als der von einem 45-Jährigen zu einem 55-Jährigen, der ich ja heute bin. Insofern habe ich mich da nicht großartig verändert und danke für die Blumen.
Wie hast du dich eigentlich damals über Corona, über Covid informiert? Was waren deine Bezugsquellen?
Die waren durchaus mainstreamig. Ich habe erstmal im Fernsehen das verfolgt, was uns in Tagesschau, Heute Journal und Tagesthemen so erzählt wird. Mhm. Hab das dann aber durchaus flankiert mit der ein oder anderen Info, die ich noch im Internet gefunden habe. Bin da aber im Gegensatz zu dem der ein oder anderen Kolleginnen und Kollegen auch aus meiner Branche nicht abgerutscht und habe irgendwelche merkwürdigen Infos mir reingezogen. Ja. Weiß ich nicht, aus dem Darknet oder so. Ich bin also die ganze Zeit im Internet geblieben und habe diese Informationen eigentlich als valide empfunden. Und für mich ist das Wort Mainstream auch kein Schimpfwort irgendwie. Und habe ansonsten natürlich vom Großen ins Kleine geguckt und dann eben auch in meinem Inner Circle, in meiner Familie, in meinem Bekanntenkreis mir angeschaut, was das bedeutet. Hab Menschen auch in meinem Umfeld, die durchaus sich dann schon mit Corona angesteckt hatten und dachte dann irgendwie, okay, das möchte ich selber nicht erleben. Dann erinnere ich mich noch sehr gut an die Zeit zurück, wo es irgendwie hieß, Mensch, wie großartig wäre das, wenn wir einen Impfstoff hätten. Das wäre doch wunderbar, dann könnten wir ganz anders in Gegenwart und Zukunft gucken. Dann wäre das Ganze zwar noch nicht vorbei, aber wir würden unserem Immunsystem zumindest helfen dabei, klarzukommen mit diesem Virus. Und auf einmal hatten wir einen Impfstoff, hatten sogar mehrere Impfstoffe. Mhm. Und dann ging das Genöde irgendwie los. Ah, nee, man weiß nicht, mRNA und gentechnisch. Und die wollen doch nur an meinen Zellkern ran und mich verändern. Ja. Und was da so alles an Unsinn, also nach meinem Dafürhalten, ein Unsinn in die Welt geblasen wurde. Ich habe mich einfach nur daran erinnert, wie sehr wir danach gelächzt haben, einen Impfstoff zu kriegen. Und dann war er da und dann habe ich mich natürlich sofort impfen lassen, bin mittlerweile auch geboostert, hatte keine Nebenwirkungen, überhaupt keine Nebenwirkungen, bei allen drei Impfungen nicht und habe mich einfach nur darüber gefreut, dass das passiert ist, wonach wir so lange gelächzt haben und guck jetzt ehrlicherweise viel, viel optimistischer in die Zukunft, auch wenn das Ganze immer noch nicht ausgestorben ist.
Wie siehst du denn die Sache jetzt mit der Omikron-Variante? Wir haben ja jetzt feststellen müssen, dass die Schutzwirkung der Impfstoffe nicht zu 100% unsere Erwartungen erfüllen, weil auch vollgeimpfte Überträger des Virus sein können. Auch Leute, die eine Dreifachimpfung hinter sich haben, können auch daran erkranken und andere anstecken. Aber man muss auch feststellen, und das ist wirklich eine super Nachricht, die Impfungen schützen enorm, die schützen einen selbst. Im Vergleich zu Ungeimpften sogar um den Faktor 50 sogar. Das führt dazu, dass das Jahr 2022 auch mit dieser Corona-Covid-Thematik besetzt sein wird. Was macht es mit dir, wenn jetzt zum Beispiel Lauterbach sagt, ja, wahrscheinlich müssen wir auch eine vierte Impfung über uns ergehen lassen. Wie stehst du dazu? Was ist momentan dein Gefühl darüber?
Natürlich würde ich mir wünschen, dass man hier einen Schalter umlegt, wie bei Pocken, wie beim Masern und wie bei Röteln und irgendwelchen anderen Krankheiten, mit denen wir ja auch irgendwie zurechtkommen müssen, erleben einen kurzen Peak und das ist es dann gewesen. So ist es aber nun mal nicht. Das ist es auch nicht bei Grippe, bei Influenza, wo es ja auch Impfstoffe gibt,
stimmt,
von denen ja ältere Leute oder vulnerablere Menschen ja auch Gebrauch machen. Das muss dann nun mal jedes Jahr oder in was für einem Zeitraum auch immer aufgefrischt werden. Ich bin da anfangs auch von was anderem ausgegangen. Das war auch, glaube ich, einer der großen Punkte von mangelnder Kommunikation nach außen, einem von vornherein zu sagen, es ist keine Impfung, mit der dann alles vorbei ist. Aber es ist eine Impfung, die uns helfen wird, das besser zu verstehen. Die Pille habe ich aber jetzt geschluckt. Ich weiß, dass das nun mal so ist. Und jetzt haben wir nun mal diese unselige Variante Omikron. Leider hat das griechische Alphabet ja noch weitere Buchstaben zu verfügen.
Ja.
Also ich fürchte, oder es könnte durchaus sein, dass noch weitere Varianten auf uns warten. Barben. Das ist nun mal ein lebendiger Organismus, dieses Virus. Und der ist ziemlich schlau und der ist ziemlich anpassungsfähig und ziemlich variabel. Aber ich gebe den Glauben einfach nicht auf, dass wir Menschen mit unserem Immunsystem noch variabler sind, noch schlauer. Und Herrgott, dann lasse ich mich in 22 halt nochmal impfen. Ich kann nur sagen, wo ist das Problem? Ich mache einen Termin, krieg diesen Pieks, der nicht wehtut. Ich habe am nächsten Tag vielleicht ein bisschen Kopfschmerzen, vielleicht auch nicht, aber kann dann wieder gestellter und etwas unverwundbarer, als ich ohne die Impfung sein würde, wieder in Gegenwart und Zukunft gucken. Ich sehe da ehrlicherweise das Problem nicht. Das ist ein Angebot, das gemacht wird. Es ist auch noch umsonst. Ich schütze damit mich, aber vor allem auch Menschen um mich herum, ältere Menschen, vulnerablere Menschen. Und das ist für mich ein liebevoller, solidarischer Akt an meine Mitmenschen und an die Gesellschaft. Und dem kann ich mich einfach nicht entziehen und nicht verstehen.
Tolle Aussage. Was ist denn dein Wunsch an das öffentliche Gesundheitssystem? Also was kann besser gemacht werden? Was ist sozusagen auch dein Wunsch auch, wie Politiker damit umgehen sollten? Hast du da Ideen, Vorstellungen?
Schwierig. Also ich bin kein Politiker. Ich bin natürlich jetzt ein leichtes irgendwie Regierende immer in Bausch und Bogen zu verdammen. Ich kann nur sagen, dass ich froh bin, kein Politiker zu sein, weil gerade in dieser Zeit, die wir erleben, ist es, glaube ich, wahnsinnig schwierig, jederzeit korrekte und visionäre Entscheidungen zu treffen, weil es gibt für das, was wir hier gerade erleben, keine Blaupause. Selbst Experten mussten nun wirklich, man hat fast das Gefühl, von Tag zu Tag dazulernen, weil sie diese Art Virus bislang auch noch nicht auf dem Zettel hatten. Insofern müssen wir da, glaube ich, alle ein bisschen vorsichtig sein, vorschnell Leute zu kritisieren und zu verdammen, die nicht immer die richtigen Entscheidungen treffen. Im Moment wird da ganz viel von Impfpflicht gesprochen, beispielsweise, die ja kategorisch ausgeschlossen wurde. Natürlich kann man jetzt sagen, das war ein Fehler, dass man das von vornherein ausgeschlossen hat. Ja, aber die Entscheiderinnen und Entscheider mussten nun mal auch dazu lernen. Und wenn eine Situation geboten ist, wo man irgendwie sagt, okay, dann kommen wir daran eben nicht vorbei, an einer Impfpflicht, nicht Impfzwang, aber Impfpflicht, dann...
Schön differenziert.
Sorry. Ja, dann darf es, glaube ich, keine Denkverbote geben. Man muss, glaube ich, so offen sein, dass das Virus ist, das sich auch immer anpasst an den Wirt, nämlich an uns, müssen wir, glaube ich, als Wirt auch anpassungsfähig gegenüber diesem Virus sein.
Was macht es konkret mit deiner Arbeit? Siehst du da Unterschiede vor Covid? Wie sind die Bedingungen jetzt? Wie ist die Stimmung am Set? Beeinflussen einen die Hygienemaßnahmen? Kannst du da zwei, drei Sätze dazu sagen?
Gerne. Also ich habe in diesen pandemischen Jahren das große Glück gehabt, durchaus weiter arbeiten zu dürfen, eben auch am Set, wie du richtig sagst, am Filmset. Und ich muss sagen, da die deutsche Filmwirtschaft hat wirklich auf vorbildliche Weise gearbeitet und mitgearbeitet und geradezu restriktivere Maßnahmen erstellt, als die von der Bundesregierung kamen. Einfach, weil sie sich gesagt haben, wir müssen die Menschen, die in dieser Film-Bubble arbeiten, einfach schützen vor sich selbst, schützen vor den anderen. The show must go on. Wir müssen alles dafür tun, dass das mit einem höchst denkbaren Maß an Sicherheit passiert. Und deshalb ist Arbeiten am Filmset zu einem frühen Zeitpunkt schon durchaus wieder möglich gewesen. Es wird getestet, es wird jeden Tag getestet, es wird sogenannte Clusterbildung vermieden. Man darf nur mit Maske ans Set, Und ja, das hatte wirklich Vorbildfunktion, was da die Filmwirtschaft initiiert und initialisiert hat. Und ich habe da nur positive Erfahrungen gemacht. Der eine Satz vielleicht noch, und da war die große Angst dann auch immer zu sagen, das wird jetzt den finanziellen Rahmen sprengen, wir werden mehr Drehtage brauchen, um Filmvorhaben umzusetzen, weil dieses Testen und so weiter, das kostet natürlich nicht nur Geld, sondern auch wahnsinnig viel Zeit. Das gerade der Zeitfaktor stimmt so Gott sei Dank nicht. Das konnte sehr gut eingebunden werden in bestehende Drehtage. Was die Kostenseite anbelangt, da kann ich jetzt nicht so wahnsinnig viel sagen, weil ich bin ja kein Produzent, ich bin lediglich Schauspieler. Aber das ist schon ein gehöriger Apparat, auf dem Produktionen teilweise sitzen bleiben. In dem Moment, wo Fernsehsender mit an Bord sind, hat man es meines Wissens nach pari pari aufgedröselt, dass man gesagt hat, okay, wir übernehmen 50%, ihr übernehmt die anderen 50%. Und wenn man dann die Müllberge natürlich sieht, die da durchs Testen anfallen, und alle reden davon, wir müssen Plastik und so weiter vermeiden, dann zuckt man ehrlicherweise schon ein bisschen zusammen. Aber hier muss man, glaube ich, priorisieren und ohne dem geht es nun mal gerade nicht. Aber auch hier könnte ich mir vorstellen, dass der Mensch mit seinem Erfindungs- und Fortschrittsgeist es irgendwann mal schaffen wird, Teststäbchen und Teststreifen aus nachhaltigen Rohstoffen herzustellen, aus Bambus oder Holz. Ja. Oder vielleicht geben wir sogar, dass wir einen Test machen, den wir danach aufessen können.
Das wäre super wünschenswert. Ich glaube, der ein oder andere Startupper aus Berlin, der arbeitet schon an dieser Idee. Und vielleicht ist er jetzt durch deine Ideen und Vorschläge nochmal inspiriert. Gab es eine lustige Corona-Anekdote vom Set?
Einen lustigen Moment habe ich erlebt. Es wird das Department Make-up, Maskebildnerei, ist ja nun ein sehr entscheidendes für uns Schauspieler. Und die machen ja immer die letzten Handgriffe an Schauspielerinnen und Schauspieler, bevor dann der nächste Take gedreht wird, da muss dann wieder Schweiß getupft werden oder Brötchenkrümel müssen entfernt werden oder keine Ahnung. Und da habe ich folgende Situation letztens erlebt, da schrie dann die Aufnahmeleitung ganz schnell, wir brauchen ganz dringend die Maske am Set. Und ich saß gerade im Maskenraum und wurde gerade geschminkt und meine Maskenbildnerin hat sofort ihre Tasche gepackt und ist mit fliegenden Fahnen sofort zum Set gelaufen mit ihrem Maskentischchen, ist da mit Schweiß auf der Stirn angekommen, hat gesagt, hier bin ich, was kann ich tun? Und dann hieß es, nein, wir meinten eine Schutzmaske fürs Gesicht, wir meinten nicht dich, Maske.
Nein. Super.
Ja, es fehlte anscheinend ein Kameramann oder so, der hatte seine Maske gerade verloren und brauchte diese Maske und nicht die Maskenbildnerin. Das war, also ist ja eine Art Teekesselchen, wenn du so willst mittlerweile. Wenn du Maske sagst, kann die Schutzmaske gemeint sein, es kann aber auch genauso die Maskenbildnerin gemeint sein.
Ach, eine tolle Geschichte. Vielen Dank, dass du die uns mit uns teilst. Lieber Christoph, wie verbringst du eigentlich Weihnachten?
Ja, wir gehen natürlich voller Freude jetzt ins Weihnachtsfest, in ein weiteres merkwürdiges Weihnachtsfest, nämlich immer noch gezeichnet und gekennzeichnet von der Pandemie, ganz klar. Wir machen es so, wie ich es auch in den letzten Wochen erlebt habe, wenn ich eine Freundin, Freunde getroffen habe. Wir haben da immer 2G+ verabredet. Man geht geimpft in diese Treffen, macht aber durchaus nochmal einen Schnelltest vorher, was allen ein Höchstmaß an Sicherheit gibt. Und so werden wir es auch mit dem Weihnachtsfest handhaben, wo Menschen aus verschiedensten Ecken des Landes auf einmal zusammenkommen und man sich dann einfach besser fühlt.
Was ist so dein Wunsch für das Jahr 2022? Die bisherigen Wissenschaftler sagen ja, es kann sein, dass mit der Omikron-Variante sich das ganze pandemische Geschehen endlich mal so ausschleicht. Das wäre ja zu wünschen. Wir haben ja keine Glaskugel, kein Mensch kann es richtig vorhersagen. Aber was ist so dein Wunsch für das Jahr 2022?
Ja, Wünsche kann man natürlich viele haben. Ich würde mir natürlich für 22 wünschen, dass wir schnitzen können und dass aus einem hässlichen Albtraum erwachen und das Ganze ja. nicht wahr gewesen ist. Dem ist nun mal nicht so. Ich fürchte, also ich bin immer vorsichtig mit dem, was jetzt so Experten sagen. Experten haben schon so vieles gesagt, was dann leider nicht ganz so eingetroffen ist.
Stimmt.
Ich glaube, wir müssen einfach aufs Beste hoffen, aber immer wieder mit dem Schlimmsten rechnen. Ich glaube auch nicht, dass wir das Virus ganz verlieren werden.
Das stimmt.
Ich gehe davon aus, dass wir uns einrichten werden müssen mit diesem Virus. Ich gehe davon aus, dass die Gesichtsschutzmaske ein Requisit wird, das wir immer dabei haben müssen. Das fände ich jetzt ehrlicherweise nicht das Schlimmste, wenn es wirklich das bedeuten würde, dass wir dann halbwegs ein normales Leben wieder führen könnten, dann wäre das eben so. Aus dem südostasiatischen Raum, wer da mal war, kennt man das eh schon seit Jahrzehnten. Da laufen viele, viele Menschen immer mit der Schutzmaske rum. Also das fände ich jetzt ehrlicherweise nicht so schlimm. Mein Wunsch wäre, dass wir die Lebendigkeit und diese Variantenvielfalt dieses Virus eindämmen können und hoffentlich nach Omikron jetzt nicht noch ein Xi, Chi, Y, Omega auf uns wartet. Das wäre mein Wunsch.
Toll.
Und mein Wunsch wäre natürlich, dass die vor allem gebeutelt sind durch die Pandemie, und da denke ich jetzt an das Gesundheitssystem, an Pflegepersonal, die Unfassbares leisten auf den Intensivstationen beispielsweise. Ich denke an Kolleginnen und Kollegen von mir, die sogenannte Solo-Selbstständige sind, die wirklich äußerst gebeutelt sind und denen seit Jahren Einnahmen wegbrechen, weil sie einfach nicht auf die Bühne können. Ich denke an unsere Freundinnen und Freunde in der Gastronomie, und mir würden noch viele, viele andere einfallen, dass da endlich mal wieder so eine Art Normalzustand wieder Einzug halten könnte. Der Staat hat in vielen Dingen zwar vorbildlich geholfen, aber das ist ja nur die eine Seite der Medaille. Die eine oder andere Zahlung ist bei Menschen auch nicht angekommen. Und es, das eine ist ja nun auch die Zahlung, das andere ist aber eine Arbeit, die man ja gerne macht, einfach auch, die was mit Selbstverständnis zu tun hat, dass man die einfach wieder ausüben kann. Das würde ich mir wünschen, dass die Menschen zu dem Punkt wieder kommen können.
Ein super Schlussplädoyer, Schlusssatz, würde ich auch sagen. Ich hätte noch mal eine andere Frage, weil wir das Gesundheitsamt Neukölln sind. Hast du schon mal in Neukölln in Berlin gedreht, in dem Bezirk Neukölln?
Im Bezirk Neukölln habe ich noch nicht gedreht. Aber jetzt, wo du mir die Frage stellst, werde ich alles daran setzen, nächstes Jahr mal einen kompletten Film in Neukölln zu drehen. dann lernen wir uns auch mal kennen.
Ja, super, super. Lieber Christoph, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich weiß, du bist gerade auf der Autobahn und fährst eigentlich wohin nochmal? Das wollte ich auch nochmal fragen.
Ich fahre jetzt gerade von Babelsberg aus zurück nach Hause nach Köln und bin jetzt gerade im Raum Magdeburg.
Oh, ja, kommt mir alles sehr bekannt vor. Ja, dann wünsche ich eine gute Fahrt. Du warst wahrscheinlich in Babelsberg, weil du da für ein Projekt gearbeitet hast, nicht wahr? Darfst du was dazu sagen?
Das darf ich auf jeden Fall. Ich habe für die Filmuni Konrad Wolf in Babelsberg teilgenommen an einem Abschlussfilmprojekt. Und das waren die letzten sehr intensiven Tage, die ich jetzt in meinem Job erlebt habe in 2021. Und jetzt will ich damit aber nichts mehr zu tun haben. Ab jetzt heißt es durchschnaufen. Und jetzt liegt meine Hauptkonzentration im Dominostein und in der Marzipankartoffel.
Wunderbar, vielen Dank. Da wünsche ich dir ganz viel Spaß, guten Appetit, und wir verabschieden uns. Und ich sage nochmal Danke.
Ich danke auch recht herzlich für die Einladung. Wünsche allen Hörerinnen und Hörern einen guten Übergang in ein nicht ganz so merkwürdiges Jahr wie 2021.
Danke, lieber Christoph. Liebe Zuhörerinnen, wir sind noch nicht ganz am Ende. Ich habe ein kleines Anliegen bzw. eher einen Hinweis. Ich möchte hier an dieser Stelle auch auf unsere Instagram-Seite vom Gesundheitsamt Neukölln hinweisen. Die Adresse lautet ga-neukölln-berlin, Neukölln mit OE. Dort findet sich toller Content, sehr spannende, informative Inhalte, Einblicke in die Arbeit des Gesundheitsamts und Sharepacks, kleine Videos und vieles, vieles mehr. Gerne können Sie uns darüber Ihre Fragen oder Anregungen ebenfalls posten und unser Team wird natürlich darauf eingehen. Auch sei nochmal unsere Telefon-Hotline-Nummer erwähnt. Diese ist zu erreichen in der Zeit Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 16 Uhr und die Telefonnummer lautet dazu 030 90 239 4040. Mein Name ist Serkan Zedinkaya. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.